Kapitel 5. John Wycliffe. Vor der Reformation waren zeitweise nur sehr wenige Exemplare der Bibel vorhanden, aber Gott hatte sein Wort nicht völlig untergehen lassen. Seine Wahrheiten sollten nicht für immer verborgen bleiben. Er konnte ebenso leicht das Wort des Lebens entketten wie Gefängnistüren öffnen und eiserne Tore entriegeln, um seine Diener zu befreien. In den verschiedenen Ländern Europas wurden Menschen vom Geist Gottes angetrieben, nach der Wahrheit wie nach verborgenen Schätzen zu suchen. Durch die Vorsehung zur Heiligen Schrift geführt, studierten sie den Inhalt mit größtem Interesse. Sie waren willig, das Licht anzunehmen, koste es, was es wolle. Konnten sie auch nicht alles deutlich sehen, so wurden sie doch befähigt, manche lang begraben gewesene Wahrheit zu erkennen. Als Boten vom Himmel gesandt, gingen sie hinaus, sprengten die Ketten des Aberglaubens und des Irrtums und forderten Menschen auf, die lange Sklaven gewesen waren, sich zu erheben und ihre Freiheit zu behaupten. Das Wort Gottes war ausgenommen bei den Waldensern, jahrhundertelang durch Sprachen, die nur den Gelehrten verständlich waren, versiegelt geblieben. Doch die Zeit war gekommen, da es übersetzt und den Völkern verschiedener Länder in ihrer Muttersprache gegeben werden sollte. Die Welt hatte ihre Mitternachtszeit überschritten. Die Stunden der Finsternis schwanden dahin und in vielen Ländern erschienen Anzeichen der anbrechenden Morgendämmerung. Im 14. Jahrhundert ging in England der Morgenstern der Reformation auf. John Wycliffe war der Herold der Reformation nicht allein für England, sondern für die ganze Christenheit. Der mächtige Protest gegen Rom, den er einleiten durfte, sollte nicht mehr zum Schweigen gebracht werden, sondern den Kampf eröffnen, der zur Befreiung von einzelnen Personen, von Gemeinden und Völkern führen sollte. Wycliffe erhielt eine gute Erziehung und für ihn war die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang. Er war auf der Universität seiner inbrünstigen Frömmigkeit, seiner hervorragenden Talente und seiner gründlichen Gelehrsamkeit wegen bekannt. In seinem Wissensdrang suchte er sich mit jedem Zweig der Wissenschaft bekannt zu machen. Er wurde in der scholastischen Philosophie, in den Glaubensvorschriften der Kirche und den bürgerlichen Gesetzen, besonders denen seines eigenen Landes, unterwiesen. In seiner späteren Arbeit wurde der Wert seiner früheren Schulung offenbar. Seine gründliche Kenntnis der spekulativen Philosophie seiner Zeit befähigte ihn, deren Irrtümer bloßzustellen, und durch seine Studien der Landes- und Kirchenrechte war er vorbereitet, sich an dem großen Kampf um bürgerliche und religiöse Freiheit zu beteiligen. Während er die dem Wort Gottes entnommenen Waffen zu führen verstand, hatte er auch die geistige Ausbildung der Schulen erworben und war mit der Kampfesweise der Gelehrten vertraut. Dank seiner natürlichen Anlagen und dem Umfang der Gründlichkeit seiner Kenntnisse erwarb er sich die Achtung von Freund und Feind. Seine Anhänger sahen mit Genugtuung, dass er unter den tonangebenden Geistern der Nation einen führenden Platz einnahm, und seine Feinde konnten die Sache der Reformation nicht durch Bloßstellen irgendeiner Unwissenheit oder Schwäche ihres Verteidigers in Ruf bringen. Noch auf der Universität nahm Wycliffe das Studium der Heiligen Schrift auf. In den damaligen Zeiten, da es nur Bibel in den alten Sprachen gab, waren die Gelehrten allein imstande, den Pfad zur Quelle der Wahrheit zu finden, der den ungebildeten Klassen verschlossen blieb. Somit war der Weg für Wycliffes zukünftiges Werk als Reformator bereits gebahnt worden. Gelehrte Männer hatten die Heilige Schrift studiert und die große Wahrheit von der darin offenbarten freien Gnade Gottes gefunden. In ihrem Unterricht hatten sie die Erkenntnis dieser Wahrheit ausgestreut und andere veranlasst, sich zu dem lebendigen Gotteswort zuzuwenden. Als Wycliffes Aufmerksamkeit auf die Heilige Schrift gerichtet wurde, machte er sich mit derselben Gründlichkeit, die ihn in den Stand gesetzt hatte, die Gelehrsamkeit der Schulen zu meistern, an ihre Erforschung. Bisher hatte er einen großen Mangel gefühlt, den weder seine Schulstudien noch die Lehren der Kirche befriedigen konnten. Im Wort Gottes fand er, was er zuvor vergeblich gesucht hatte. Er fand darin den Erlösungsplan offenbart und Christus als den alleinigen Fürsprecher für die Menschen dargestellt. Er widmete sich dem Dienst Christi und beschloss, die entdeckten Wahrheiten zu verkündigen. Gleich späteren Reformatoren sah Wycliffe anfangs nicht voraus, wohin sein Wirken ihn führen würde. Er widersetzte sich Rom nicht absichtlich, doch war bei seiner Hingabe zur Wahrheit ein Streit mit dem Irrtum unvermeidlich. Je deutlicher er die Irrtümer des Papsttums erkannte, desto ernsthafter trug er die Lehren der Bibel vor. Er sah, dass Rom Gottes Wort um menschlicher Überlieferung willen verlassen hatte. Er beschuldigte unerschrocken die Geistlichkeit, die Heilige Schrift verbannt zu haben, und verlangte, dass die Bibel dem Volke wiedergegeben und ihre Autorität in der Kirche wieder aufgerichtet werde. Er war ein fähiger, eifriger Lehrer, ein beredter Prediger, und sein tägliches Leben zeugte für die Wahrheiten, die er predigte. Seine Schriftkenntnis, sein durchdringender Verstand, die Reinheit seines Lebens sowie sein unbeugsamer Mut und seine Rechtschaffenheit gewannen ihm allgemeines Zutrauen und Achtung. Viele aus dem Volk waren mit ihrem früheren Glauben unzufrieden, als sie die Ungerechtigkeit sahen, die in der römischen Kirche herrschte, und sie begrüßten die Wahrheiten, die nun durch Wycliffe ans Licht gebracht wurden, mit unverhohlener Freude. Die päpstlichen Führer aber rasten vor Wut, als sie wahrnahmen, dass dieser Reformator einen größeren Einfluss gewann, als sie selbst besaßen. Wycliffe war ein scharfsinniger Entdecker des Irrtums und griff furchtlos viele der von Rom gebilligten Missbräuche an. Während er als Kaplan des Königs tätig war, behauptete er kühn seine Stellung gegen die Abgaben, die seitens des Papstes von dem englischen Monarchen verlangt wurden, und zeigte, dass die päpstliche Anmaßung der Gewalt über weltliche Herrscher sowohl der Vernunft als auch der Offenbarung zuwider sei. Die Ansprüche des Papstes hatten große Entrüstung hervorgerufen, und Wycliffes Lehren übten einen Einfluss auf die tonangebenden Geister des Volkes aus. Der König und der Adel vereinigten sich, den Anspruch des Papstes auf weltliche Machtstellung zu verneinen und die Zahlung der verlangten Steuer zu verweigern. Auf diese Weise wurde ein kräftiger Schlag gegen die päpstliche Oberherrschaft in England geführt. Ein anderes Übel, gegen das der Reformator einen langen und entschlossenen Kampf führte, war der Orden der Bettelmönche. Diese Mönche schwärmten in England umher und waren der Größe und Wohlfahrt der Nation ein großes Hindernis. Wirtschaft, Wissenschaft und Volksmoral fühlten den lähmenden Einfluss. Das träge Bettlerleben der Mönche stellte nicht nur schwere Anforderungen an die Mittel des Volkes, sondern machte nützliche Arbeit verächtlich. Die Jugend wurde entsittlicht und verderbt. Durch den Einfluss der Mönche ließen sich viele zum Mönchleben verleiten und traten nicht nur ohne die Einwilligung, sondern sogar ohne das Wissen ihrer Eltern und entgegen ihrer Anordnungen ins Kloster ein. Einer der ersten Väter der römischen Kirche, der die Ansprüche des Mönchtums als erhaben über den Verpflichtungen der kindlichen Liebe und des Gehorsams hinstellte, behauptete: Sollte auch dein Vater weinen und jammern vor deiner Tür liegen und deine Mutter dir den Leib zeigen, der dich getragen, und die Brüste, die dich gesäugt, so sieh zu, dass du sie mit Füßen trittst und dich unverwandt zu Christus begibst. Durch dies greulich ungeheure Ding, wie Luther es später kennzeichnete, das mehr an den Wolf und den Tyrannen als an den Christen und den Mann erinnert, wurden die Herzen der Kinder gegen ihre Eltern verhärtet. Auf diese Weise haben die päpstlichen Leiter gleich den Pharisäern vor Alters die Gebote Gottes um ihrer Satzungen willen aufgehoben. Die Heime verödeten und die Eltern mussten die Gesellschaft ihrer Söhne und Töchter entbehren. Selbst die Studierenden auf den Universitäten wurden durch die falschen Vorspiegelungen der Mönche verlockt und dazu bewogen, deren Orden beizutreten. Viele bereuten diesen Schritt später und sahen ein, dass ihr Lebensglück zerstört und ihren Eltern Kummer bereitet hatten. Aber wenn sie einmal in der Falle festsaßen, war es ihnen unmöglich, ihre Freiheit wiederzugewinnen. Viele Eltern weigerten sich aus Furcht vor dem Einfluss der Mönche, ihre Söhne auf die Universitäten zu schicken. Dies hatte eine erhebliche Abnahme der Zahl der Studierenden in den großen Bildungszentren zur Folge. Die Schulen lagen da nieder, die Unwissenheit nahm überhand. Der Papst hatte diesen Mönchen das Recht übertragen, Beichten zu hören und Vergebung zu erteilen. Dies wurde zu einer Quelle großen Übels. Entschlossen, ihre Einkünfte zu vermehren, gewährten die Bettelmönche die Absolution unter so leichten Bedingungen, dass Verbrecher aller Art zu ihnen strömten. Und infolgedessen nahmen die schrecklichsten Laster schnell überhand. Die Armen und Kranken ließ man leiden, wogegen die Gaben, die ihre Bedürfnisse hätten befriedigen können, den Mönchen zuteil wurden, die unter Drohungen die Gaben des Volkes forderten und jene als gottlos erklärten, die ihren Orden Geschenke verweigerten. Ungeachtet ihres Bekenntnisses zur Armut nahm der Reichtum der Mönche beständig zu und ihre prächtigen Gebäude und reichen Tafeln ließen die wachsende Armut des Volkes umso sichtbarer erscheinen. Während sie ihre Zeit in Üppigkeit und Freuden zubrachten, sandten sie an ihrer Stadt unwissende Männer aus, die wunderbare Geschichten, Legenden und Späße zur Unterhaltung der Leute erzählen mussten, um sie dadurch noch vollkommener in den Betrug der Mönche zu fangen. Diesen hingegen gelang es, ihren Einfluss auf die abergläubische Menge zu wahren und sie glauben zu machen, dass die Oberhoheit des Papstes anzuerkennen, die Heiligen zu verehren und den Mönchen Almosen zu geben, die Summe aller religiösen Pflichten sei und hinreiche, um ihnen einen Platz im Himmel zu sichern. Gelehrte und fromme Männer hatten sich umsonst bemüht, eine Reform unter diesen Mönchsorden durchzuführen. Wycliffe jedoch ging mit klarer Einsicht dem Übel an die Wurzel und erklärte, dass das System selbst unrichtig sei und abgetan werden müsse. Jetzt erhoben sich Debatten und Fragen. Als die Mönche das Land durchzogen und den Ablass des Papstes verkauften, fingen viele an, die Möglichkeit, Vergebung mit Geld zu kaufen, zu bezweifeln, und sie fragten sich, ob sie nicht lieber Vergebung ihrer Sünden bei Gott als bei den Priesterfürsten zu Ruhm suchen sollten. Nicht wenige waren über die Raubgier der Bettelmönche beunruhigt, deren Habsucht nie befriedigt zu werden schien. »Die Mönche und Priester«, sagten sie, »fressen uns wie ein Krebsschaden. Gott muss uns helfen, sonst geht alles zugrunde.« Um ihre Habsucht zu verdecken, behaupteten diese Bettelmönche, dass sie des Heilands Beispiel befolgten, da auch Christus und seine Apostel von den Almosen des Volkes gelebt hätten. Diese Behauptung jedoch gereichte ihrer Sache zum Schaden, da sie viele veranlasste, zur Bibel zu greifen, um die Wahrheit für sich selbst zu erfahren, eine Folge, wie sie von Rom am allerwenigsten gewünscht wurde. Die Gemüter der Menschen wurden auf die Quelle der Wahrheit gelenkt, die Rom zu verbergen wünschte. Wycliffe fing an, kurze Abhandlungen gegen die Bettelmönche zu schreiben und zu veröffentlichen, um mit ihnen so weit in Streit zu geraten, wie nötig war, um das Volk auf die Lehren der Bibel und ihres Urhebers aufmerksam zu machen. Er erklärte, dass der Papst die Macht der Sündenvergebung und des Kirchenbannes in keinem höheren Grade besitze als die gewöhnlichen Priester und dass niemand rechtsgültig ausgeschlossen werden könne, es sei denn, er habe sich erst die Verdammung Gottes zugezogen. In keiner wirksameren Weise hätte er den Umsturz des riesenhaften Machwerks der geistlichen und weltlichen Herrschaft, die der Papst aufgerichtet hatte, und in der Leib und Seele von Millionen gefangen gehalten wurden, unternehmen können. Wiederum wurde Wycliffe berufen, die Rechte der englischen Krone gegen die Übergriffe Roms zu verteidigen, und er brachte als königlicher Gesandter 2 Jahre in den Niederlanden zu, wo er mit Abgeordneten des Papstes verhandelte. Hier wurde er mit den französischen, italienischen und spanischen Würdenträgern der Kirche in Verbindung gebracht und hatte Gelegenheit, hinter den Vorhang zu schauen und einen Einblick in manche Dinge zu gewinnen, die ihm in England verborgen geblieben wären. Er erfuhr manches, das seinem späteren Wirken das Gepräge und die Schärfe gab. In diesen Gesandten des päpstlichen Hofes las er den wahren Charakter und die echten Absichten der Priesterherrschaft. Er kehrte nach England zurück, wiederholte seine früheren Lehren offener und mit größerem Eifer und erklärte, dass Habsucht, Stolz und Betrug die Götter Roms seien. In einer seiner Abhandlungen schrieb er wieder die Geldgier Roms. Der Papst und seine Einsammler ziehen aus unserem Lande, was zum Lebensunterhalt der Armen dienen sollte, und viele tausend Mark aus dem Schatz des Königs für die Sakramente und die geistlichen Dinge, was verfluchte ketzerische Simonie ist. Gewiss, wenn unser Reich einen ungeheuren Berg von Gold hätte und keiner davon nähme, als nur der Einsammler dieses hochmütigen, weltlichen Priesters, so würde im Laufe der Zeit dieser Berg verzehrt worden sein. Er zieht alles Geld aus unserem Lande und gibt nichts dafür zurück als Gottes Fluch für seine Simonie. Bald nach seiner Rückkehr nach England wurde Wycliffe vom König zum Pfarrer von Lutterworth bestimmt. Es war dies ein Beweis, dass wenigstens der König kein Missfallen an seiner offenen Rede gefunden hatte. Wycliffes Einfluss verspürte man sowohl in der Umgangsweise am Hofe als auch in der Umgestaltung des Glaubens der Nation. Roms Donner trafen ihn bald. 3 Bullen wurden nach England befördert, an die Universität, an den König und an die Prälaten, die alle befahlen, unverzügliche und entscheidende Maßregelungen zu treffen, um den ketzerischen Lehrer zum Schweigen zu bringen. Vor der Ankunft der Bullen jedoch hatten die Bischöfe in ihrem Eifer Wycliffe schon zu einem Verhör vorgeladen. 2 der mächtigsten Fürsten des Reiches begleiteten ihn zum Gerichtshof, und das Volk, das das Gebäude umgab und in es eindrang, schüchterte die Richter derart ein, dass die Verhandlungen einstweilen ausgesetzt wurden und es dem Reformator gestattet wurde, friedlich seines Weges zu gehen. Bald darauf starb Edward III., den die Prälaten in seinen alten Tagen gegen den Reformator zu beeinflusst gesucht hatten, und Wycliffes ehemaliger Beschützer wurde Herrscher des Reiches. Aber die Ankunft der päpstlichen Bullen legte ganz England den unbedingten Befehl auf, den Ketzer festzunehmen und einzukerkern. Diese Maßregeln wiesen direkt auf den Scheiterhaufen, und es schien sicher zu sein, dass Wycliffe bald der Rache Roms anheimfallen werde. Er aber, der zu seinem Knecht vor Alters gesagt hatte: "Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild." 1. Mose 15,1, streckte wiederum seine Hand aus, um seinen Dienern zu beschützen. Der Tod kam nicht zu dem Reformator, sondern zu dem Papst, der seinen Untergang beschlossen hatte. Gregor XI. Starb und die Geistlichen, die sich zu Wycliffes Verhör versammelt hatten, gingen auseinander. Gottes Vorsehung leitete auch weiterhin die Ereignisse, um dem Wachstum der Reformation Gelegenheit zu geben. Dem Tode Gregors folgte die Wahl 2er Gegenpäpste. 2 streitende Mächte, jeder unter dem Vorwand der Unfehlbarkeit, verlangten Gehorsam. Jede Macht forderte die Gläubigen auf, ihr beizustehen, um gegen die andere Krieg zu führen, und bekräftigte ihre Forderungen mit schrecklichen Bannflüchen gegen ihre Gegner und mit Verheißungen auf Belohnungen im Himmel für ihre Helfer. Dieser Vorfall schwächte die Macht des Papsttums sehr. Die nebenbuhlerischen Parteien hatten vollauf zu tun, sich gegenseitig zu bekämpfen, und Wycliffe hatte eine Zeit lang Ruhe. Flüche und Gegenbeschuldigungen flogen von Papst zu Papst und Ströme von Blut wurden vergossen, um ihre widersprechenden Ansprüche geltend zu machen. Verbrechen und Schandtaten überfluteten die Kirche. Unterdessen war der Reformator in der stillen Zurückgezogenheit seiner Pfarrei zu Lutterworth eifrig damit beschäftigt, die Menschen von den streitenden Päpsten ab und auf Jesus, den Fürsten des Friedens, zu lenken. Diese Spaltung mit all dem Streit und der Verderbnis, die daraus hervorgingen, bereitete den Weg für die Reformation, denn durch sie erkannte das Volk, was das Papsttum eigentlich war. In einer Abhandlung über die Päpste forderte Wycliffe das Volk auf, zu überlegen, ob diese beiden Priester nicht die Wahrheit sagten, da sie sich gegenseitig als Antichrist verurteilten. Und so wollte Gott nicht leiden, sagte er, dass der Feind in einem einzigen solchen Priester herrschte, sondern machte eine Spaltung zwischen zweien, so dass man in Christi Namen leichter sollte beide überwinden können. Wycliffe, seinem Meister ähnlich, predigte den Armen. Nicht damit zufrieden, das Licht in den bescheidenen Familien seines eigenen Kirchspiels Lutterworth zu verbreiten, beschloss er, dass es in alle Gebiete Englands getragen werden sollte. Um dies auszuführen, organisierte eine Schar einfacher, gottergebener Männer, die die Wahrheit liebten und nicht zu sehr begehrten, als sie zu verbreiten. Diese gingen überall hin, lehrten auf den Marktplätzen, in den Straßen der Großstädte und auf den Landwegen, suchten die Betagten, die Kranken und Armen auf und eröffneten ihnen die frohe Kunde von Gottes Gnade. Als Professor der Theologie zu Oxford verkündigte Wycliffe das Wort Gottes in den Hörsälen der Universität, belehrte die Studenten, die seine Vorlesungen besuchten, so getreu über die Wahrheit, dass er den Titel der evangelische Doktor erhielt. Das größte Werk seines Lebens jedoch sollte die Übersetzung der Heiligen Schrift in die englische Sprache sein. In seinem Werk über die Wahrheit und den Sinn der Heiligen Schrift drückt er seine Absicht aus, die Bibel zu übersetzen, so dass jeder Engländer in seiner Muttersprache die Wundertaten Gottes lesen könne. Plötzlich aber wurde seiner Arbeit Einhalt geboten. Obwohl er noch nicht 60 Jahre alt war, hatten unaufhörliche Arbeit, das viele Studien und die Angriffe seiner Feinde seine Kräfte geschwächt, und er war vorzeitig gealtert. Er wurde von einer gefährlichen Krankheit ergriffen. Diese Kunde bereitete den Mönchen große Freude. Jetzt, dachten sie, werde er das Übel, das er der Kirche zugefügt hatte, bitter bereuen. Und sie eilten in sein Zimmer, um seine Beichte zu hören. Die Vertreter der vier religiösen Orden mit vier weltlichen Beamten versammelten sich um den scheinbar sterbenden Mann. »Der Tod sitzt euch auf den Lippen«, sagten sie. »Denket bußfertig an eure Sünden und nehmet in unserer Gegenwart alles zurück, was ihr gegen uns gesagt habt.« Der Reformator hörte schweigend zu. Dann bat er seinen Diener, ihn im Bett aufzurichten, und seinen Blick ernst auf die Wartenden heftend, sagte er mit der festen, starken Stimme, die sie so oft hatte erzittern lassen: »Ich werde nicht sterben, sondern leben bleiben und fortfahren, die Übeltaten der Bettelmönche bloßzustellen.« In Bestürzung und Verwirrung eilten die Mönche aus dem Zimmer. Wycliffes Worte erfüllten sich. Er lebte, um die Bibel, die mächtigste aller Waffen gegen Rom, das vom Himmel bestimmte Werkzeug, um das Volk zu befreien, zu erleuchten und zu evangelisieren, in die Hände seiner Landsleute zu legen. Es gab viele große und schwierige Hindernisse in der Ausführung dieses Werkes zu überwinden. Wycliffe war von Gebrechlichkeit niedergebeugt. Er wusste, dass ihm nur wenige Jahre zur Arbeit übrig blieben. Er sah den Widerstand, dem er entgegentreten musste. Aber ermutigt durch die Verheißungen des Wortes Gottes, ging er unerschrocken voran. In voller geistiger Kraft und reich an Erfahrung hatte Gottes besondere Vorsehung ihn für dies größte seiner Werke erhalten und vorbereitet. Während die ganze Christenheit in Aufregung war, widmete sich der Reformator in seiner Pfarrei zur Lutterworth, ohne die Wut des Sturmes, der draußen um ihn tobte, zu beachten, seiner selbsterwählten Arbeit. Endlich war das Werk, die erste englische Übersetzung der Bibel, vollendet. Das Wort Gottes war England zugänglich. Jetzt hatte der Reformator keine Furcht vor dem Gefängnis noch vor dem Scheiterhaufen. Hatte er doch in die Hände des englischen Volkes ein Licht gegeben, das nie ausgelöscht werden sollte. Indem er seinen Landsleuten die Bibel gab, hatte er mehr getan, um die Ketten der Unwissenheit und des Lasters zu brechen und sein Land zu befreien und zu erheben, als je durch die glänzendsten Siege auf dem Schlachtfeld erreicht wurde. Da die Buchdruckerkunst damals noch unbekannt war, konnten durch langsame und mühvolle Arbeit nur Abschriften der Bibel hergestellt werden. Das Verlangen, das Buch zu erhalten, war so groß, dass viele sich freiwillig dem Werk des Abschreibens hingaben, und doch konnten die Abschreiber nur mit Mühe der Nachfrage gerecht werden. Einige wohlhabende Käufer verlangten die ganze Bibel, andere schafften sich nur Teile des Wortes Gottes an. In vielen Fällen vereinigten sich mehrere Familien, um ein Exemplar zu kaufen. So fand Wycliffes Bibel in kurzer Zeit ihren Weg in die Wohnungen des Volkes. Indem Wycliffe sich an den klaren Menschenverstand wandte, weckte er das Volk aus seiner widerstandslosen Unterwerfung unter die päpstlichen Glaubenssätze auf. Er lehrte nun die unterschiedlichen Lehren des Protestantismus: Erlösung durch den Glauben an Christus und die alleinige Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Die Prediger, die er ausgesandt hatte, verbreiteten die Bibel und des Reformators Schriften mit solchem Erfolg, dass der neue Glaube von nahezu der Hälfte des englischen Volkes angenommen wurde. Das Erscheinen der Bibel versetzte die kirchlichen Behörden in Bestürzung. Sie hatten es nun mit einem mächtigeren Gegner zu tun als mit Wycliffe selbst, einem Gegner, gegen den ihre Waffen nicht viel vermochten. Zu jener Zeit bestand in England kein Gesetz, das die Bibel verbot, denn sie war nie zuvor in der Sprache dieses Landes veröffentlicht worden. Solche Gesetze wurden später verordnet und streng gehandhabt. Unterdessen fand sich trotz der Bemühungen der Priester Gelegenheit, das Wort Gottes zu verbreiten. Aufs Neue versuchte die päpstliche Kirche, die Stimme des Reformators zum Schweigen zu bringen. Dreimal wurde er zum Verhör vor Gericht geladen, aber umsonst. Erst erklärte eine Synode von Bischöfen seine Schriften für ketzerisch, und indem sie den jungen König Richard II. Für sich gewann, erlangte sie einen königlichen Erlass, der alle, die sich zu den verurteilten Lehren halten würden, dem Gefängnis überwies. Wycliffe berief sich aufs Parlament, beschuldigte furchtlos die Hierarchie vor der Nationalen Ratsversammlung und verlangte eine Reform der ungeheuren Missbräuche, die von der Kirche gebilligt wurden. Mit überzeugender Kraft schilderte er die Übergriffe und die Verderbnis des päpstlichen Stuhles. Seine Feinde wurden in Verlegenheit gebracht. Die Freunde und Helfer Wycliffes waren zum Nachgeben gezwungen worden, und man hatte zuversichtlich erwartet, dass der Reformator in seinem hohen Alter allein und ohne Freunde sich der vereinten Macht der Krone und der Mitra beugen werden. Stattdessen aber sahen sich die Römlinge geschlagen. Das Parlament, angeregt durch die kräftigen Ansprachen Wycliffes, widerrief das Edikt zu seiner Verfolgung, und der Reformator war wiederum in Freiheit. Zum dritten Mal wurde er verhört, und zwar vor dem höchsten kirchlichen Gerichtshof des Reiches. Hier würde der Ketzerei keine Gunst erwiesen werden. Hier würde endlich Rom siegen und das Werk des Reformators zum Stillstand gebracht werden, so dachten die Römlinge. Konnten sie ihren Zweck erreichen, dann würde Wycliffe gezwungen werden, seine Lehre abzuschwören oder in den Gerichtshof zu verlassen, um den Flammen übergeben zu werden. Aber Wycliffe widerrief nicht. Er wollte nicht heucheln. Furchtlos verteidigte er seine Lehren und widerlegte die Anklagen seiner Verfolger. Sich selbst, seine Stellung und die Veranlassung vergessend, forderte er seine Zuhörer vor das göttliche Gericht und wog ihre Spitzfindigkeiten und Täuschungen auf der Waage der ewigen Wahrheit. Die Macht des Heiligen Geistes wurde im Gerichtssaal verspürt. Gott hielt die Zuhörer im Bann. Sie schienen keine Macht zu haben, den Ort zu verlassen. Wie Pfeile aus dem Köcher des Herrn durchbohrten die Worte des Reformators ihre Herzen. Die Anklage der Ketzerei, die sie gegen ihn vorgebracht hatten, schleuderte er mit überzeugender Macht auf sich selbst zurück. Aus welchem Grunde, fragte er, hätten sie sich erkühnt, ihre Irrtümer zu verbreiten? Um des Gewinnes willen, um mit der Gnade Gottes Handel zu treiben. Mit wem glaubt ihr, sagt er zum Schluss, dass ihr streitet? Mit einem alten Manne am Rande des Grabes? Nein, mit der Wahrheit, die stärker ist als ihr und euch überwinden wird. Mit diesen Worten zog er sich aus der Versammlung zurück und kein einziger seiner Feinde versuchte, ihn zu hindern. Wycliffes Werk war nahezu erfüllt. Das Banner der Wahrheit, das er so lange getragen hatte, sollte seiner Hand bald entfallen. Aber noch einmal musste er Zeugnis für das Evangelium ablegen. Die Wahrheit sollte gerade von der Festung des Reiches des Irrtums verkündigt werden. Wycliffe wurde aufgefordert, sich vor dem päpstlichen Gerichtshof zu Rom, der so oft das Blut der Heiligen vergossen hatte, zu verantworten. Er war nicht blind gegen die Gefahr, die ihm drohte, hätte aber dennoch der Aufforderung gehorcht, hätte ihm nicht ein Schlaganfall die Reise unmöglich gemacht. Wenn nun auch seine Stimme nicht in Rom gehört werden sollte, so konnte er doch durch einen Brief sprechen, und dazu war er bereit. Von seiner Pfarrei aus schrieb der Reformator einen Brief an den Papst, der, obwohl in achtungsvollem Ton und christlichem Geist gehalten, den Pomp und den Stolz des päpstlichen Stuhles heftig tadelte. »Wahrlich, ich freue mich«, sagte er, »jedem den Glauben, den ich halte, kundzutun und zu erklären, und besonders dem Bischof von Rom, der höchst willig meinen dargelegten Glauben, so viel ich für richtig und wahr halte, bestätigen oder, falls er irrtümlich ist, berichtigen wird. Erstens setze ich voraus, dass das Evangelium Christi die Gesamtheit des Gesetzes Gottes ist. Ich halte dafür, dass der Bischof von Rom, insofern er Statthalter Christi auf Erden ist, vor allen anderen Menschen am meisten an das Gesetz des Evangeliums gebunden ist. Denn die Größe bestand unter den Jüngern nicht in weltlicher Würde oder Ehre, sondern in den nahen und genauen Nachfolgen des Lebens und des Wandels Christi. Christus war während der Zeit seiner Pilgerschaft hier ein höchst armer Mann, der alle weltliche Herrschaft und Ehre verwarf und von sich stieß. Kein treuer Mensch sollte weder dem Papst noch irgendeinem Heiligen nachfolgen, außer in den Punkten, in denen dieser Jesus Christus nachgefolgt ist. Denn Petrus und die Söhne Zebedäus sündigten durch ihr Verlangen nach weltlicher Ehre, dass der Nachfolge Christi zuwider ist. Deshalb sollte man ihnen in jenen Irrtümern nicht nachfolgen. Der Papst sollte der weltlichen Macht allen zeitlichen Besitz und alle Herrschaft überlassen und dazu seine ganze Geistlichkeit nachdrücklich bewegen und ermahnen. Denn so tat Christus, besonders durch seine Apostel. Habe ich in irgendeinem dieser Punkte geirrt, so will ich mich demütig sehr zur Rechtweisung unterwerfen, selbst dem Tode, falls die Notwendigkeit es so verlangt. Könnte ich nach meinem Wunsch und Willen in eigener Person wirken, so würde ich mich dem Bischof von Rom persönlich vorstellen, aber der Herr hat mich auf eine andere Art heimgesucht und mich gelehrt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Zum Schluss sagte er, deshalb beten wir zu Gott, dass er unseren Papst Urban VI. So anregen wolle, dass er mit seiner Geistlichkeit dem Herrn Jesus Christus in Leben und Sitten nachfolge, dass sie das Volk wirksam lehren und dass dasselbe ihnen wiederum in denselben Stücken getreulich nachfolge. Auf diese Weise zeigte Wycliffe dem Papst und seinen Kardinälen die Sanftmut und Demut Christi, wobei er nicht nur ihnen, sondern der ganzen Christenheit den Gegensatz zwischen ihnen und dem Meister, dessen Vertreter sie sein wollten, bekundete. Wycliffe erwartete nichts anderes, als dass seine Treue ihm das Leben kosten werde. Der König, der Papst und die Bischöfe hatten sich vereint, um seinen Untergang herbeizuführen, und es schien sicher zu sein, dass nach höchstens einigen Monaten er den Scheiterhaufen besteigen müsse. Aber sein Mut war unerschüttert. Man braucht nicht weit zu gehen, um die Palme des Märtyrers zu suchen, sagte er. Nur das Wort Christi, stolzen Bischöfen verkündigt, und das Märtyrertum wird nicht ausbleiben. Leben und Schweigen? Niemals. Mag das Schwert, das über meinem Haupte hängt, fallen. Ich erwarte den Streich. Aber noch immer beschützte Gottes Vorsehung seinen Diener. Der Mann, der während einer ganzen Lebenszeit unter Gefahr seines Lebens kühn die Wahrheit verteidigt hatte, sollte dem Hass seiner Feinde nicht zum Opfer fallen. Wycliffe hatte sich nie selbst zu schützen gesucht, sondern der Herr war sein Schirm gewesen, und als nun seine Feinde sich ihrer Beute sicher glaubten, entrückte ihn die Hand Gottes ihrem Bereich. Als er eben im Begriff war, in seiner Kirche zu Lutterworth das Abendmahl auszuteilen, fiel er, vom Schlag getroffen, nieder und verschied kurze Zeit darauf. Gott hatte Wycliffe sein Werk bestimmt. Er hatte das Wort der Wahrheit in seinen Mund gelegt und ihn alle Zeit bewahrt, damit dies Wort durch ihn zum Volk gelangte. Sein Leben wurde beschützt und sein Wirken verlängert, bis für das große Werk der Reformation ein Grund gelegt war. Wycliffe kam aus der Finsternis des Mittelalters. Niemand ging vor ihm her, nach dessen Werk er sein Reformationswerk planen konnte. Gleich Johannes dem Täufer erweckt, um eine besondere Mission auszuführen, war er der Herold eines neuen Zeitalters. Doch bestand in dem System der Wahrheit, die er verkündigte, eine Einheit und Vollständigkeit, die von Reformatoren, die nach ihm kamen, nicht übertroffen, ja, von etlichen sogar 100 Jahre später nicht erreicht wurden. So breit und tief war der Grund gelegt, so fest und sicher stand das Gerüst, dass es von denen, die nach ihm kamen, nicht wieder errichtet zu werden brauchte. Die große Bewegung, die Wycliffe anbahnte, die das Gewissen und den Verstand befreien und die so lange an dem Triumphwagen Roms gespannten Völker in Freiheit setzen sollte, hatte ihren Ursprung in der Bibel. Hier war die Quelle des Segenstromes, der gleich dem Lebenswasser seit dem 14. Jahrhundert die Zeitalter durchflossen hat. Wycliffe nahm in unbedingtem Glauben die Heilige Schrift als eine inspirierte Offenbarung des Willens Gottes, als eine untrügliche Richtschnur des Glaubens und Wandels an. Er war unterwiesen worden, die römische Kirche als die göttliche, unfehlbare Autorität zu betrachten und die bestehenden Lehren und Gebräuche eines Jahrtausends mit kritikloser Verehrung anzunehmen. Aber er wandte sich von ihnen ab, um den Lehren des heiligen Wortes Gottes zu lauschen. Dies war die Autorität, an die zu glauben er das Volk dringend aufforderte. Er erklärte, dass nicht die durch den Papst sprechende Kirche, sondern die durch die Heilige Schrift redende Stimme Gottes die einzig wahre Autorität sei. Und er lehrte nicht nur, dass die Bibel eine vollkommene Offenbarung des göttlichen Willens ist, sondern auch, dass der Heilige Geist ihr einziger Ausleger ist und jedermann durch das Erforschen ihrer Lehren selbst seine Pflicht erkennen muss. So lenkte er die Gemüter der Menschen vom Papst und von der römischen Kirche ab und auf das Wort Gottes hin. Wycliffe war einer der größten Reformatoren. An Größe des Verstandes, an Klarheit der Gedanken, an Festigkeit, die Wahrheit zu behaupten und an Kühnheit, sie zu verteidigen, kamen ihm nur wenige gleich. Reinheit des Lebens, unermüdlicher Fleiß im Studium und in der Arbeit, unantastbare Rechtschaffenheit und eine christusähnliche Liebe und Treue in seinem Amt kennzeichnet diesen ersten Reformator trotz der geistigen Finsternis und der sittlichen Verdorbenheit des Zeitalters, aus dem er hervorging. Wycliffes Charakter ist ein Zeugnis für die bildende, neu gestaltende Macht der Heiligen Schrift. Die Bibel machte ihn zu dem, was er war. Das Streben, die großen Wahrheiten der Offenbarung zu erfassen, teilt allen Fähigkeiten Frische und Kraft mit. Sie erweitert den Verstand, schärft die Vorstellungskraft und reift das Urteilsvermögen. Das Studium der Bibel veredelt, wie kein anderes Studium es tun kann, die Gedanken, Gefühle und jedwedes Streben. Es verleiht Zielstrebigkeit, Geduld, Mut und Geistesstärke. Es veredelt den Charakter und heiligt die Seele. Ein ernstes, andachtsvolles Studium der Heiligen Schrift, das die Seele des Forschers in eine direkte Berührung mit dem unendlichen Geist bringt, würde der Welt Menschen bescheren, die stärker und gesünder an Vernunft und edler in ihren Grundsätzen wären, als sie der beste Erzieher menschlicher Weisheit hervorgebracht hat. Wenn dein Wort offenbar wird, sagt der Psalmist, so erfreut es und macht klug. Psalm 119, 130. Die Wahrheiten, die Wycliffe lehrte, breiteten sich eine Zeit lang weiter aus. Seine als Wycliffiten und Lollarden bekannten Nachfolger durchzogen nicht nur England, sondern zerstreuten sich in andere Länder und brachten ihnen die Kenntnis des Evangeliums. Jetzt, da ihr Leiter von ihnen genommen war, arbeiteten die Prediger mit noch größerem Eifer als zuvor und große Volksmengen sammelten sich, ihren Lehren zu lauschen. Einige Edelleute und sogar die Gemahlin des Königs waren unter den Bekehrten. In vielen Orten zeigte sich eine bemerkenswerte Umgestaltung der Gebräuche des Volkes und die götzendienerischen Sinnbilder des Romanismus wurden aus den Kirchen entfernt. Bald jedoch brach der erbarmungslose Sturm der Verfolgung über jene los, die es gewagt hatten, die Bibel zu ihrem Führer anzunehmen. Die englischen Fürsten, eifrig darauf bedacht, ihre Macht zu stärken, indem sie sich Roms Beistand sicherten, zögerten nicht, die Reformatoren dem Untergang zu weihen. Zum ersten Mal in der Geschichte Englands wurde der Scheiterhaufen für die Jünger des Evangeliums aufgerichtet. Ein Märtyrertum folgte dem anderen. Die Verteidiger der Wahrheit, geächtet und gefoltert, konnten nur zu dem Herrn Zebaoth schreien. Als Kirchenfeinde und Landesverräter verfolgt, fuhren sie fort, an geheimen Orten zu predigen, indem sie, so gut es ging, in den bescheidenen Wohnungen der Armen Zuflucht fanden und sich oft in Gruben und Höhlen verbargen. Trotz der Wut der Verfolgung wurde jahrhundertelang ein ruhiger, ergebener, ernster, geduldiger Widerstand gegen die vorherrschende Verderbnis der Religion fortgesetzt. Die Christen der damaligen Zeit hatten nur eine teilweise Kenntnis der Wahrheit. Aber sie hatten gelernt, Gottes Wort zu lieben, ihm zu gehorchen und um seinetwillen geduldig zu leiden. Gleich den Gläubigen in den apostolischen Tagen opferten viele ihren weltlichen Besitz für die Sache Christi. Diejenigen, denen es gestattet war, in ihren eigenen Wohnungen zu sein, gewährten freudig ihren vertriebenen Brüdern Obdach, und wenn sie auch vertrieben wurden, nahmen sie das Los der Verstoßenen freudig an. Allerdings erkauften Tausende, erschreckt durch die Wut ihrer Verfolger, ihre Freiheit durch Aufopferung ihres Glaubens und verließen ihre Gefängnisse in Bußkleidern, um ihren Widerruf öffentlich bekannt zu machen. Doch war die Zahl solcher keineswegs gering, und sowohl Männer von adliger Herkunft als auch geringere und niedrige waren darunter, die in Gefängniszellen, in Lolladentürmen, inmitten Folterschmerzen und Flammen furchtlos für die Wahrheit zeugten und sich freuten, würdig erachtet zu werden, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren. Es war Rom nicht gelungen, seinen Willen an Wycliffe während seines Lebens auszuführen, und Roms Hass konnte nicht befriedigt werden, solange dessen Körper friedlich im Grabe ruhte. Einem Erlass des Konzils zu Konstanz zufolge wurden seine Gebeine mehr als 40 Jahre nach seinem Tode ausgegraben und öffentlich verbrannt und die Asche in einen benachbarten Bach geworfen. Der Bach, sagte ein alter Schriftsteller, führte seine Asche mit sich in den Avon, der Avon in die Severn in die Meerengen und diese in den großen Ozean. Und somit ist Wycliffes Asche ein Sinnbild seiner Lehre, die jetzt über die ganze Welt verbreitet ist. Seine Feinde erkannten kaum die Bedeutung ihrer gehässigen Tat. Durch Wycliffes Schriften wurde Johannes Hus von Böhmen dahin gebracht, sich von vielen Irrtümern der römischen Kirche loszusagen und in das Werk der Reformation einzutreten. So wurde in diesen beiden so weit voneinander entfernten Ländern der Same der Wahrheit gesät. Von Böhmen erstreckte sich das Werk auf andere Länder. Der Sinn der Menschen wurde auf das lang vergessene Wort Gottes gerichtet. Die göttliche Hand bereitete den Weg für die große Reformation vor. Thank you.